Da stellt man dann mal fest, wie viel Weltraum eigentlich auch an der Uni Köln war, von der Weltraum, vom Weltraumrecht über Planetenkunde und auch Teile der Meteorologie, eben auch zu Astronomie, was ja nach wie vor traditionell im ersten physikalischen Institut betrieben wird. Also da haben wir wirklich ein gutes Bild der Uni Köln, auch für meine Freunde und Freundinnen von der Raumfahrt-Community abgeben können.
Hier sprechen kluge Köpfe. Herzlich willkommen zum Alumni-Podcast der Universität zu Köln. Ich heiße Nicolas Verhoeven, ich bin als Uni-Köln-Student natürlich auch automatisch Teil des Köln-Alumni-Netzwerks und ich freue mich außerordentlich über einen Honor-Alumni, also ein Köln-Alumni-Ehrenmitglied in der heutigen Folge. Wir haben heute Reinhold Ewald zu Gast, ja, ein Mann, der den Traum vieler Kindheiten gelebt hat. Er schaffte es aus der mathematisch-naturwissenschaftlichen Fakultät der Uni Köln bis in die Weiten des Weltalls im wahrsten Sinne des Wortes. Er war einer von nur 12 Deutschen, die im All waren. Er ist viel angefragter Vortragender und Interviewpartner. Wir haben ihn hier heute im Podcast zu Gast. Ich freue mich sehr auf Reinhold Ewald und wünsche euch viel Vergnügen mit Folge 6. Hier sprechen kluge Köpfe. Wir sind wieder mittendrin in unserem Köln-Alumni-Podcast. Schön, dass ihr alle dabei seid. Und wir haben einen Gast, dem ich erstmal in erster Linie gratulieren möchte. Herzlichen Glückwunsch nachträglich zum Geburtstag. Hier ist Reinhold Ewald bei mir.
Vielen Dank, Herr Verhoeven. Und auch von mir aus einen herzlichen Gruß an die Köln-Alumni-Community.
Wir freuen uns sehr, dass Sie dabei sind. Ich bin sehr gespannt aufs Gespräch. Besonders heute für mich auch nochmal eine neue Rolle, denn ich fungiere jetzt nicht nur so aus der Sicht eines Akademikers, wie ich das sonst versuche, sondern vielleicht kann ich heute auch mal wieder ein bisschen Kind werden und alle meine Fragen über Weltraum und Reisen durchs All und so weiter stellen.
Gerne.
Ich bin sehr gespannt, was Sie erzählen. Wir starten hier immer direkt mit drei knackigen, schnellen Fragen in die Runde. Sind Sie bereit? Dann legen wir direkt los.
Ja, dann mal los.
Sehr gut. Sind Sie eher Frühaufsteher oder eher Nachteule?
Also das mit der Nachteule hat sich mit den Jahren ein bisschen gelegt, aber eher tendiere ich zum Abend.
Okay. Haben Sie damals, gerade jetzt in Uni-Zeiten, vielleicht ist ja heute noch so, dass Sie studieren oder Dinge lernen, haben Sie es lieber in der Bibliothek gemacht oder dann doch zu Hause am eigenen Schreibtisch?
Mit einer Arbeitsgruppe, aber dann in den verschiedenen Studentenbuden, die wir hatten.
Mhm. Und wie sind Sie damals zur Uni gekommen? War das Bus, Bahn, Auto, wahrscheinlich ja Raumschiff damals noch nicht, nehme ich mal an?
Als ich dann mal eine Wohnung in Köln hatte, war es dann Moped und Fahrrad.
Das Moped war damals sehr beliebt, habe ich schon öfter gehört tatsächlich. Ich habe mir diesmal eine kleine Bonusfrage überlegt, denn ich will direkt von Anfang an der Folge den Elefanten im Raum ansprechen. Welches Essen hat denn besser geschmeckt, das der Mensa an der Uni oder doch die Weltraumnahrung?
Also ich muss mal sagen, dass die Weltraumnahrung besser ist, was die Qualität und die Zusammensetzung und die Ausgewogenheit angeht, dass die Mensa aber schmackhafter war, weil im Weltraum natürlich auch der Geschmack aus verschiedenen physiologischen Gründen dann weggeht. Insofern hat mir das in der Mensa besser geschmeckt, aber ich wusste, dass es im Weltall werthaltiger war.
Sehr interessant. Dann haben wir die wichtigste Frage direkt mal zum Einstieg geklärt. Wunderbar. Ja, Herr Ewald, Sie waren mir direkt sympathisch. Ich habe natürlich auch wieder einiges recherchiert. Zu Ihnen findet man natürlich auch einiges. Aber der wichtigste Fakt, der mir entgegengekommen ist, Sie sind ein Fan der Blackfoes. Ist das richtig?
Das ist richtig. Denn sozusagen mit meinem Überwechsel nach Köln war ja auch die große Zeit der Blackfoes und meine allerersten Kneipenerlebnisse in Köln, die drehten sich dann um, bringt doch eine mit und in unserem Fädel und all diese großen Standards, die Blackfoes in ihrer langen Karriere dann rausgebracht haben. Und die Blackfoes waren dann auch mit mir im All. Also ich habe dann eine Kassette. Kassette muss man den Jungen erklären. Das sind diese Magnetbänder, die man in Kassettenrekorder schieben konnte. Und die dauern 90 Minuten. Und in diesen 90 Minuten habe ich dann auch in unserem Fädel mit im All gehabt.
Hervorragend. Das klingt nach Gänsehaut.
Das hat die Russen auch sehr war den Russen auch wirklich sehr sympathisch, hat sie auch sehr angerührt. Denn in Russland gibt es ja auch diese Heimatsongs und da haben wir uns also gut getroffen, auch wenn die Worte natürlich andere waren.
Funktioniert Gänsehaut überhaupt im Weltraum?
Sehr gut, ja.
Okay, das
Die
funktioniert auch.
Reaktionen sind ja nicht von der Schwere oder der Schwerelosigkeit abhängig.
Das stimmt, das klingt logisch. Ja, außerdem haben wir natürlich auch die Gemeinsamkeit, dass wir beide an der Universität zu Köln studiert haben. Allerdings könnten da unsere Studiengänge ja kaum unterschiedlicher sein, denn Sie haben Physik studiert an unserer mathematisch-naturwissenschaftlichen Fakultät, Fachrichtung Experimentalphysik, richtig soweit?
Das stimmt, ja.
Genau, und dann 1983 auch der Diplomabschluss. Wenn Sie sich zurückerinnern, warum haben Sie damals die Uni Köln gewählt?
Ja, eigentlich, also war mein Interesse war schon in die naturwissenschaftliche Richtung, obwohl ich aus einem humanistischen Gymnasium mit dem Abitur abgegangen bin, aber ganz klar doch ein Schwerpunkt in Astronomie, in den großen Fragen, wo kommen wir her, wo gehen wir hin, wie sind die Galaxien entstanden, das hat mich schon auch in der Literatur mit Science Fiction und Ähnlichem dann sehr bewegt und so war es eigentlich logisch, da auch irgendwas in Richtung Astronomie oder Physik zu unternehmen. Und dann habe ich einen guten Rat bekommen, dass die Berufsaussichten für Astronomen nicht so vielfältig sind, als wenn man erst Physik studiert und sich dann später spezialisiert. Das ging dann, weil wir ja netterweise von Köln aus auch Kurse in Bonn belegen konnten. Und die Bonner hatten ja die Astronomie auf dem Hügel, das Astronomische Institut. Und das habe ich dann auch wahrgenommen.
Ganz nebenbei haben Sie ja dann auch noch im Promotionsnebenfach Humanmedizin studiert. Wie kommt es dazu, dass man dann nochmal ein weiteres Standbein dazu aufbaut, oder war das sogar Teil des Studiums?
Nein, das war eigentlich eine Entscheidung für das Promotionsnebenfach. Die angebotenen Standardfächer, da gab es sowas wie Kristallographie oder auch theoretische Physik oder Ähnliches, was man also hätte im Nebenfach machen können. Das sprach mich nicht so an. Ich bin jetzt nicht der mathematische Überflieger. Aber die Medizin, ich konnte mich ja an die Fakultät einschreiben, weil ich vom Numerus Clausus, das gab es damals ja in verschärfter Form, eher gute Abiturnoten mitbrachte. Und das habe ich dann auch genutzt, um wenigstens im vorklinischen Teil, also die Vorlesungen, das anatomische Praktikum und auch das physiologische Praktikum mit den Medizinern zusammen zu absolvieren. Also ich habe da keinem jetzt einen Studienplatz weggenommen, aber es war eben eine sehr interessante Kombination. Und am Ende habe ich dann auch bei Herrn Professor Hirche in der Physiologie in Köln eine Promotionsprüfung über das Herz, über die Funktionsweise des Herzens, dann abgelegt.
Am Ende schließt sich ja sogar noch der Kreis, weil Sie im All später ja auch noch biomedizinische Experimente durchgeführt haben. Da kommen wir gerne gleich nochmal drauf zu sprechen. Vorher würde ich gern vielleicht nochmal den Herrn Ewald kennenlernen, der an der Uni Zeit verbracht hat. Wo haben Sie so Ihre Zeit vertrieben? Wo haben Sie so abgehangen, wie man heute sagt?
Also der Mensagang war schon ein wichtiger sozialer Faktor. Das wurde dann immer auch in der Arbeitsgruppe später oder in der Studiengruppe dann eingeplant über den Tag. Im Vordiplom, damals hatten wir ja Vordiplom, haben wir immer gewechselt von der mathematischen Vorlesung, die war dann im Philosophikum wegen der Größe des Hörsaals, durch den Erfrischungsraum, kurzer Aufenthalt dann in die Physik, wo dann die Experimentalvorlesungen stattfanden. Später war es tatsächlich die Physik, aber ich habe mich auch viel an der Chemie aufgehalten, also physikalische Chemie damals dann auch in mehreren Kursen belegt, was so halt die Studienordnung hergab. Dieses Ensemble dieser weißen Flachbauten auf der Wiese, das hat mich sehr angesprochen. Das war auch letztlich der Grund, warum ich nicht nach Bonn proper gegangen bin, wo die Physik und die Naturwissenschaft ein bisschen mehr verteilt waren, sondern das fand ich eine sehr schöne Campus-Situation in Köln. Heute sind die etwas baufällig geworden, wie ich neulich feststellte.
Das könnte durchaus sein, aber sehr, sehr spannend, wie sich sogar der E-Raum durch die Generation durchzieht. Der ist und bleibt einfach legendär.
Tatsächlich.
Würden Sie sagen, Sie waren ein guter Student?
Nee, also das glaube ich nicht. Sowohl in den mathematischen Vorlesungen, da sind andere später dann jetzt auch zu anerkannten Experten und Kapazitäten geworden, Schreckenberg oder andere, das war schon imposant, was die aus der Vorlesung mitnahmen. Ich musste mir das doch relativ mühsam erarbeiten. Und das ist für einen, sagen wir mal, auch einen guten Abiturienten manchmal ein bisschen schwierig, von der Schultechnik, Schullerntechnik auf die Unilerntechnik umzustellen. Da habe ich sehr dran geknabbert.
Ich muss auch schmunzeln, Sie haben bei unserer Kluge-Köpfe-Kampagne schon mal ein Interview gegeben und da gesagt, meine erste Semesterzeit an Uni Köln war geprägt von Hoffen und Bangen bei den Klausurergebnissen.
Kann ich nur bestätigen.
Ja, das zeigt mir, dass auch sehr, sehr kluge Menschen, die es bis ins All schaffen, auch hier und da sicherlich Hürden zu überwinden hatten.
Das stimmt und leider war die Abgangsquote ja bis zum Vordiplom sehr hoch und wo sich dann wirklich von Klausur zu Klausur doch der eine oder die andere verabschiedete. Also das war schon ein hoher Druck, sagen wir mal. Auch ich würde nicht sagen unfair, aber doch die Hürden und das, die Möglichkeit des Scheiterns waren sehr, sehr groß.
Sie haben sich dann trotzdem durchgebissen und ja, wie erwähnt, schon bis ans Ende geschafft. War dann der Abschluss auch so der schönste Moment oder gibt es vielleicht andere Ereignisse, die für Sie prägender waren oder wo Sie sich besonders gern dran erinnern?
Ja, es ist tatsächlich so, dass der Tag der Promotion mir natürlich am lebhaftesten in Erinnerung geblieben ist. Meine Eltern waren dabei, mein Vater selbst promoviert, hatte dann meinen Doktorhut auf. Ganz liebe Freunde und Freundinnen, die mir ein schönes Fest bereitet hatten. Es war ein sonniger Tag irgendwann im Sommer 1986 und das ist uns allen also in guter Erinnerung geblieben.
Das glaube ich sehr gerne. Mittlerweile sind Sie ja auch selber tätig und lehren selber. Also in Stuttgart bringen Sie anderen Studenten wieder etwas bei von Ihrem Wissen, was Sie haben. Wie ist Ihr Verhältnis so heute zur Uni Köln? Haben Sie noch Kontakte? Haben Sie vielleicht Kontakte zu Wegbegleitern, zur Institution selbst?
Die intensivsten Kontakte sind zu meinen Freunden in der Arbeitsgruppe. Bei Professor Winnewisser, damals im ersten Physikalischen Institut. Zu meiner Studienzeit fing Professor Winnewisser ja da an. Der brachte relativ viel auch kanadischen, er hatte in Kanada Positionen inne gehabt und amerikanischen Stil ein. Und sagen wir mal, die große Welt der Astronomie und der Radioastronomie, die versammelte sich dann rund um unsere Arbeitsgruppe. Also das waren schon tolle Chancen, die wir da hatten. Inklusive dann, ich habe ja nicht nur am ersten Physikalischen Institut geforscht, sondern wir haben ja auch ein Teleskop, ein Radioteleskop, zuerst auf dem Dach des Instituts aufgebaut. Da war ich also ganz andächtig nochmal vor einiger Zeit und habe nochmal die Verankerungen da bewundert. Und das Teleskop wurde dann abgebaut und wieder aufgebaut in 3100 Meter Höhe auf dem Südturm des Observatoriums Gornergrad mit Anblick auf das Matterhorn, wenn man morgens aufstand. Also das waren schon tolle Möglichkeiten, die da uns Studierenden und Promovierenden geboten wurden. Da bin ich auch Professor Winnewisser eigentlich sehr dankbar für. Und so halte ich es dann auch mit meinen Stuttgarter Studenten. Ich bin nicht dafür da, unbedingt deren Forschungsergebnisse jetzt entscheidend zu beeinflussen. Das machen die schon selbst, sondern ich bin dafür da, die Möglichkeiten zu schaffen, dass sie Forschung tun.
Es ist eine sehr schöne Überleitung, weil Sie auch für die Kölner Kinderuni Vorträge gehalten haben und dann ja ein wirkliches Highlight initiiert haben, nämlich gab es ein Alumni-Treffen mit Physikstudenten und Uniwiesenfußballern und da kamen dann 2013 80 Astronauten und beziehungsweise Kosmonauten, da streiten sich ja so ein bisschen die Geister, wie man es dann letztlich nennt, aber Fakt ist, 80 Weltraumfahrer kamen zu Fachdiskussionen und Gesprächen hier an die Uni Köln zu uns.
Und da stellt man dann mal fest, wie viel Weltraum eigentlich auch an der Uni Köln war, von der vom Weltraumrecht über Planetenkunde und auch Teile der Meteorologie eben auch zu Astronomie, was ja nach wie vor traditionell im ersten Physikalischen Institut betrieben wird. Also da haben wir wirklich ein gutes Bild der Uni Köln auch für meine Freunde und Freundinnen von der Raumfahrt-Community abgeben können.
Da sprechen Sie auch ein super interessantes Stichwort an, nämlich Weltraumrecht, habe ich in einem Ihrer vorigen Interviews zum ersten Mal gehört. Und da wird einem bewusst, ja klar, sowas muss ja auch rechtlich geregelt werden. Also finde ich super spannend. Kann man sicherlich nochmal eine eigene Podcast-Folge zufüllen, nehme ich mal an.
Ist hochaktuell, sogar im neuen Koalitionsvertrag finden sich also Hinweise, dass man nicht nur eine Strategie, sondern auch eine rechtliche Absicherung von Weltraumaktivitäten in Deutschland als sehr vorteilhaft empfinden würde, gerade auch im europäischen, aber auch im internationalen Umfeld.
Jetzt ist es ja sogar so in der heutigen Zeit, dass Flüge nicht nur noch für Experimente genutzt werden, sondern es gibt richtig Privatflüge ins All. Man hat manchmal den Eindruck, es gibt mittlerweile Tourismus ins Weltall. Wie stehen Sie dazu? Kann das auch die Wissenschaft weiterbringen? Haben Sie da eine Meinung?
Also meine Raumfahrt ist es nicht, muss ich ehrlich sagen. Die Vorstellung, dass ich da 10 Tage ohne Aufgabe einfach nur aus dem Fenster gucke, das widerstrebt mir als Forschendem, als neugierigen Menschen, so die Zeit nicht besser zu nutzen. Ich könnte mich damit anfreuen, wenn auf dem Sitz neben dem Weltraumtouristen, neben der Weltraumtouristin dann auch ein Experiment mit ins All fliegt. Je mehr Säulen wir in der Raumfahrt haben, desto sicherer steht eigentlich unser Zugang ins All und auch die Möglichkeiten, die wir im Weltraum haben. Aber es sollte nicht nur Tummelplatz für gelangweilte Milliardäre und Milliardärinnen sein, die sozusagen nur ihren nächsten Partykick sich da verschaffen wollen. Also da muss ich sagen, also habe ich ein bisschen auch Mitleid mit meinem Kollegen Matthias Maurer, der jetzt gerade oben auf der Internationalen Raumstation ist und eine breite Variabilität oder Varietät von Personen da durch die Luke schweben sieht, die nicht alle in besten Motiven und mit bestem Training da einschweben. Das ist für professionell gesinnte Menschen, die da oben arbeiten und leben wollen, doch schon eine Herausforderung.
Jetzt hören uns natürlich auch viele junge Menschen zu, die sicherlich noch die Entscheidungen vor sich haben, wie geht's weiter mit meiner Zukunft, die vielleicht gerade mit dem Studium angefangen haben, die überlegen noch zu studieren. Da ist vielleicht die Neugier groß, wie wird man eigentlich Astronaut? Also Sie haben ja dann 1987, wie gesagt, promoviert und dann 1990 die Ausbildung zum Astronauten gemacht. Was ist die Zeit dazwischen? Was ist da passiert und wie kommt's dazu? Und was waren vor allen Dingen vielleicht auch Meilensteine auf dem Weg ins All?
Also es gibt Dinge, die man beeinflussen kann. Es gibt Dinge, die man halt nur schwierig beeinflussen kann. Das allererste ist, das Land, dessen Pass man hat, müsste dann auch Raumfahrt betreiben. Das machen wir in Deutschland, Gott sei Dank, also in den sowohl im nationalen Programm als auch vielmehr so mit der ESA, mit der Europäischen Weltraumorganisation zusammen. Und das ist schon mal die Grundvoraussetzung, wenn da eine Ausschreibung kommt, dass man den richtigen Pass hat. Ohne das ist man sofort ausgesondert. Das andere ist natürlich dann Faktoren, die man in etwa in der Hand hat, zum Beispiel die Studienwahl. Also sicherlich ist man mit einem naturwissenschaftlichen Studium, ingenieurwissenschaftlichen Studium, Medizin, ist man näher an der Raumfahrt als mit Soziologie oder Politologie. Das ist halt noch so, weil die Plätze doch sehr stark naturwissenschaftlich ausgerichtet sind, die da ins All fliegen. Das ist also das Erste. Und dann kann man eigentlich nicht mehr viel dazu tun. Man darf seine Person nicht unter den Scheffel stellen, aber man darf auch nicht jetzt in irgendeiner Weise versuchen, einem Idealprofil, was man sich da zusammengereimt hat, so sind Raumfahrer, so sind Raumfahrerinnen, zu entsprechen. Das habe ich in den Tests dann auch so gehalten und war selbst am meisten erstaunt, dass ich trotz Konkurrenz, die also aus Amerika eingeflogen kam mit Stipendien und Bean to America war damals also der große Karrierepunkt, den man unbedingt erledigen musste. Das hatte ich alles nicht in der Tasche und trotzdem kam ich von Runde zu Runde weiter. Also das hat mich selbst am meisten erstaunt. Ja, und dann muss man natürlich auch in einer familiären Situation sein, dass man dann später diese langen Trainingszeiten, die einen rund um den Globus inzwischen führen, dann auch im Einklang mit den Entwicklungsplänen der Familie dann erledigen kann. Also das hat auch schon manche Familie unter Stress gesetzt. Das hat sicherlich auch zu Brüchen geführt. Und da muss man sich auch gewiss sein, dass man das zusammen angeht mit seiner Partnerin, seinem Partner. Mhm.
Die sicherlich meistgestellte Frage, vielleicht sogar in Ihrem ganzen Leben, trotzdem muss sie natürlich sein, wie ist es, die Erde aus dem Weltall zu sehen?
Das kann man extrapolieren. Jetzt kommt der kühle Physiker natürlich, indem man sich also einen Transatlantikflug vorstellt. Und es ist tatsächlich so, dass ich auf den Trips nach Amerika vor Covid damals immer mal, wenn man so lange über Labrador fliegt und das dauert endlos und dann kommt wieder Wasser und dann kommt wieder Gebirge und dann kommt wieder Wasser und man hat immer noch nicht New York oder Washington unter sich, dann kann man sich erst vorstellen, wie es ist, wenn man das Ganze in anderthalb Stunden einmal rum absolviert. Also unsere Überflüge über Labrador waren Minutensachen. Es wechselt im Minutentakt, außer wenn man über dem Ozean ist, die Szenerie. Man fühlt sich jetzt nicht weg von der Erde. Dazu ist sie in 400 Kilometer, wo wir ja in der Raumstation Mir damals flogen, noch zu nahe dran. Man sieht schöne Ausschnitte, aber es ist mehr natürlich diese Schwerelosigkeit, die in den ersten Tagen die Orientierung verwirrte. Der Erdblick ist eigentlich vertraut, also auch aus der Bullaugenperspektive des Flugzeuges her herleitbar.
Wenn ich Sie da nochmal zitieren darf, Sie haben in einem Podcast in einem anderen gesagt, es gibt keine andere Seite der Welt, es ist immer eine Welt. Und das fand ich einen ganz schönen Satz, einfach das zu zeigen, ja, eigentlich von dort aus gesehen machen Konflikte innerhalb der Welt, auf der Welt eigentlich gar keinen Sinn.
Konflikte sind das eine natürlich, aber auch die sichtbare Emission von Schadstoffen in die Atmosphäre. Also wenn ein Vulkanausbruch es einmal rund schafft, dann ist natürlich auch eine Wolke aus einem entsprechenden giftige Gase erzeugenden Kraftwerk ist auch irgendwann mal außerhalb der Landesgrenzen und um den Globus. Also man sieht auch an den Meeresströmen, wie sich die Kontinente miteinander verbinden und wie gegenseitig Einfluss darauf gehalten wird. Man kann also sich nicht abschotten einfach und sagen, wir leben jetzt im Winterwunderland und haben mit der Rest der Welt nichts mehr zu tun.
Es ist ja sowieso ja fast eine Zusammenarbeit, die ihresgleichen sucht. Also diese Zusammenarbeit mehrerer Länder, ganz Europa arbeitet da teilweise zusammen, teilweise dann auch mit den USA zusammen, um dann eben eine Mission mal zu erledigen. Das finde ich, ja, wie gesagt, eine Sache, die man sonst selten in derartiger Zusammenarbeit findet. Haben Sie das Gefühl, dass das vielleicht irgendwie einen Teil dazu beitragen kann, zu einer friedwertigeren Zukunft auch?
Ja, das selten würde ich inzwischen zu einem seltener. Also die politische Atmosphäre hat sich sicherlich seit den 90er Jahren, wo ja dann mein Flug und der Flug auch von Klaus-Jürich Flade 1992 definiert worden, hat sich verschlechtert, ganz einfach. Man redet viel zu wenig miteinander. Aber die Akteure, also die technischen Menschen, die Raumfahrt vorantreiben und die Astronauten, Astronautinnen, die da oben zusammenarbeiten, die haben eigentlich noch diesen Geist der 90er, dass man also jetzt zusammenfinden muss, dass man große Aufgaben auch in großer Gemeinschaft anpacken muss. Das hat sich gehalten. Trotz der politischen, ja, kälteren Töne, die da zurzeit ausgetauscht werden.
Wenn Sie sich jetzt zurückerinnern, der Abend vor Abflug, wie gut haben Sie geschlafen vor dem ersten Flug ins All?
Nur ja, ist man jetzt nicht ganz unbeleckt. Wir hatten ja mehrere Kampagnen schon durch. Also 1992 war ich ja Reserve-Kosmonaut für einen Flug, der relativ kurz war, 6 Tage an Bord der Raumstation, 8 Tage insgesamt, aber immerhin. Da ist man durch die ganze Routine ja schon mal durchgegangen. Natürlich haben wir nicht jetzt im Raumanzug hinter den Erstfliegern gesessen und darauf gewartet, dass sie sich ein Bein brechen, aber man geht so durch die Routine durch. Und insofern, als es dann für mich soweit war, wiederholte sich diese Routine. Und Routine ist ja auch eine Hilfe, die Dinge so im Fluss zu sehen, dass es alles auf den Erfolg hinausläuft. Wenn die Routine durchbrochen wird, dann muss man aufpassen, dass man da wieder in diesen positiven Strom reinkommt. Aber bei mir war es so, es ging alles einfach nach dem Schema, was ich schon 3-4 Mal kennengelernt hatte. So war ich auch beruhigt, dass es am nächsten Morgen so weitergehen würde.
Apropos Weltraumanzug, ich habe mich gefragt, ist das jetzt wie bei so einem Fußballprofi, der hat sein erstes Spiel, sein Profidebüt und hängt das Trikot sich ins Wohnzimmer. Haben Sie diesen Weltraumanzug noch? Tragen Sie den manchmal noch? Hängt der in der Garderobe? Wie kann ich mir das vorstellen?
Naja, wir hatten also ziemlich unförmige Trainingsanzüge, russischen Zuschnitts damals. Der Vorteil war, der Hintern war ausgestellt, weil wir ja in dieser Soyuz-Kapsel mit angezogenen Beinen in einer Konturliege am Rücken liegen. Da kann also ein allzu eng geschnittener, vielleicht dann schick angesehener Overall kann dann schon mal kneifen. Insofern waren diese Anzüge also nicht sehr vorzeigbar und auch die eigentlichen Weltraumanzüge, die ja eigentlich Anzüge für einen Druckverlust in der Soyuz-Kapsel oder gegen einen Druckverlust in der Soyuz-Kapsel sind, die waren also auch sehr unförmig geschnitten. Erstens müssen sie drücken, wenn sie zu groß sind, dann kann man sich da drin nicht mehr bewegen und nichts mehr schaffen. Also müssen sie eng ansitzen, das duckt einen schon mal zusammen. Deshalb diese etwas zusammengekauerte Haltung beim Weg auf die an die Startrampe. Und zum anderen haben sie eben auch diesen ausgestellten Hintern, der dann ermöglicht, dass man in dieser Konturliege auch die Beine anziehen kann und am Rücken liegen kann. Insofern trage ich den jetzt nicht modisch dann hier im Hause, aber ich habe verschiedene abnehmbare Teile sichern können. Ich habe meine Handschuhe, die ja auf den Körper geschnitten sind, also dann auch nicht anderen nutzen können, habe ich mitnehmen dürfen. Meine Kommunikationshaube, die also verhindert, dass die Kopfhörer oder das Mikrofon verrutscht. Das ist auch ein persönliches Eigentum. Und die sind inzwischen aber in verschiedenen Raumfahrtausstellungen, Museen dann auch als Museumsgegenstände sozusagen inventarisiert.
Okay. Ich habe ja eben schon mal angerissen, dass Sie dann im Weltraum viele Experimente auch durchgeführt haben, zum Großteil dann medizinischer Natur und vor allen Dingen, was ich extrem spannend fand, an Ihnen selbst. Was kann ich mir darunter vorstellen? Was waren das so für Experimente?
Jetzt muss man sich vorstellen, dass die Mir-Raumstation ja eine russische Raumstation war, die seit 86 ins All gestartet ist. Da haben wir natürlich jetzt nicht Experimente aus Europa mitgeben können, die da fest eingebaut sind und uns allerhand medizinische Untersuchungen erlauben, sondern das, was ich da in Betrieb genommen habe, das habe ich sozusagen im Rucksack mitgenommen. Das ist also speziell für meine Mission da hochgeschickt worden. Da ging es um die Fragen, erstens muskulärer Art, wie verändert sich die Muskelverschaltung, also auch die nervliche Ansprache von Muskeln, unter Schwerelosigkeitsbedingungen. Ist ja interessant, wenn man Patienten hat, die bestimmte Muskelgruppen nicht mehr bewegen können oder ähnliches, kommt das aus einer Nervenleitungsstörung oder sind das andere Ursachen? Und in der Schwerelosigkeit ist es natürlich klar eine andere Ursache, nämlich die Entlastung von Muskeln. Und das war ein großer Teil des Experimentes. Wir haben untersucht, inwieweit sich die Wirbelsäule noch bewegt überhaupt oder inwieweit man einfach nur wie ein Taucher, wie eine Taucherin den ganzen Körper dreht, statt sich dann zu bücken. Das sind also alles Sachen, die natürlich mit der Schwerelosigkeit zusammenhängen. Am interessantesten war aber eigentlich ein komplexes Experiment, was da hieß Metabolic Ward in Space. Ich habe also die ganzen 18 Tage an Bord der Raumstation habe ich eine vorgeschriebene Kost zu mir genommen. Ich sage mal nicht Diät, weil Diät ist immer dann gleich abnehmen. Aber hier war es also eine Kalorien- und auch vitamingeprüfte Kost aus der Weltraumnahrung zusammengestellt, die ich da zu mir nehmen musste. Und leider erwies sich als eines der nahrhaftesten Lebensmittel Brokkoli. Und seitdem bin ich also sehr zurückhaltend, was die Bestellung und das Essen von Brokkoli angeht. Das war einfach zu viel. Aber ich habe das durchgehalten. Und wir haben tatsächlich also auch neue Erkenntnisse gewinnen können über den Salzhaushalt des Körpers. Sachen, die also nicht im Lehrbuch zu finden sind, habe ich ja auch in meiner Zeit in der Physiologie damals auch studiert und die heute noch zu ordentlichen Veröffentlichungsfrequenzen von Papern führen. Also ein Datenpunkt, der damals nicht wegdiskutiert werden konnte, weil die Methodik eben unangreifbar war, hat zu einer solchen Veröffentlichungsreihe geführt.
Sehr spannend. Also ich notiere für unseren nächsten Mensa-Besuch kein Brokkoli für den Herrn Ewald. Okay, wunderbar.
Ich will mal von dem Salz weg. Also das Salz ist ein entscheidender Faktor für viele Faktoren im Körper. Und die Empfehlung war dann auch ganz klar, wer also schon in Richtung Osteoporose geht, Knochenabbau, der sollte sich nicht noch mit Salz diesen Effekt verstärken, sondern andere Würzmittel zum Beispiel wählen. Und das ist auch heute in der Weltraumnahrung der Fall. Salz ist zwar attraktiv, weil es durch diese Geschmacksbarriere, ich hatte das eben ja schon mal mit dem Mensa-Essen erzählt, durch diese Geschmacksbarriere durchkommt, aber dem Körper halt nicht gut tut.
Sehr spannend. Lernen wir auf allen Ebenen heute noch etwas. Jetzt ist ja so, wenn Sie diese Experimente im Weltraum durchführen, dann ist das ja ein tragendes Ergebnis, also eine gewisse Verantwortung haben Sie da mit jeder Entscheidung, mit jeder Aktivität, die Sie dort ausführen. Würden Sie sich da auch selbst als stressresistent bezeichnen? Weil ich habe auch mitbekommen, an Bord der Mir hat es dann schwer gebrannt. Da haben Sie dann in Teamarbeit den Brand löschen können. Also man muss ja einen gewissen Stress ja, aushalten können. Vielleicht können sie ja uns Studentinnen und Studenten Tipps geben, wenn wir vor einer Klausur stehen und kühlen Kopf bewahren wollen.
Ja, das sind jetzt ganz viele Faktoren natürlich. Also erstmal kann man Stress natürlich im Training erzeugen und damit schon mal vorführen, wie sind deine Reaktionen oder Selbsterkenntnis vorführen, wie sind deine Reaktionen unter Stress. Und das haben wir speziell in diesen Überlebenstrainings, haben wir das natürlich auch als Komponente mitbekommen. Es ging dann nicht so darum zu lernen, wie man mit dem Überlebensequipment in der Soyuz-Kapsel umgehen, sondern zusätzlich auch noch, wie hilft man sich gegenseitig oder wo sind die Stellen, wo man auf Hilfe angewiesen ist und sich auch rechtzeitig Hilfe verschaffen sollte. Das sind so gruppendynamische Dinge, die natürlich dann mitgehen. Und das hilft auch in der Kapsel. Wenn der Stress einsetzt, dann gucke ich mal nach rechts oder und sehe, dass mein Kommandant da jetzt gar nicht groß aufgeregt ist, dass das alles also noch handhabbar war, und dann baut sich der Stress wieder ab. Also diese Methoden, sich auch in der Gruppe Hilfe zu verschaffen, das lernt man schon im Training. Das kann dann auch helfen. Und heute würde ich also in dem Moment, wo Feuer ausbricht, jetzt nicht in Panik verfallen, sondern würde gucken, welche Möglichkeiten hast du denn jetzt, aus dieser Situation rauszukommen. Und kommt ja auch mal vor, dass eine Serviette von einer Kerze in Brand gesetzt wird. Also das sind Dinge, die ich sicher heute bewusster mache, dass ich mir gefährliche Situationen oder Gefahrensituationen anschaue und sage, wo kannst du da helfen, ob es eine Absicherung einer Unfallstelle ist oder ähnliches. Das hätte ich mir natürlich vorher nicht so bewusst gemacht, dass das meine Reaktion ist. Für Klausuren hilft das nur natürlich bedingt. Ich hatte so eine Situation in meiner Mathe-Klausur. Ich bin dann durchaus, muss ich unbescheiden sagen, von Sechster bis Oberprima eigentlich ein Einserkandidat in Mathe gewesen. Auf einmal kriege ich diese Aufgabe nicht gelöst, obwohl ich also vorher Tutorials für meine Mitklassenkameraden darüber abgelegt habe. Das sind natürlich dann Stresssituationen, die sehr individuell sind. Und ja, da muss man in der Situation sich auf seine eigene Intuition verlassen und nochmal neu anfangen halt.
Da gibt es kein Allgemeinrezept für, glaube ich.
Da gibt es kein Allgemeinrezept, nein. Das, aber ich denke, eine gesunde Vorbereitung auf eine Klausur, vor allen Dingen das Wiedererzählen, also auch die Situation als Dozierender, die gibt einem eine Sicherheit, dass man die Materie verstanden hat und auch aus verschiedenen Blickwinkeln eben dann angehen kann.
Können Sie das überhaupt runterbrechen, wenn jetzt Sie an Ihre Unizeit zurückdenken, was waren so die wichtigsten Inhalte oder Erkenntnisse aus dem Studium oder welcher Skill, sagt man ja, lässt sich aus dem All ins Studium übertragen? Also sagen wir mal zum einen, wie kann ich Skill aus dem All in meinen Studienalltag integrieren? Und auf der anderen Seite, was hat Ihnen vielleicht aus der Unizeit gerade im All verholfen oder auf dem Weg dorthin?
Das ist ein bisschen wie das Raumfahrttraining auch. Ich habe ja 2x1,5 Jahre intensives Training dann auf Raumflüge hin mitgemacht. Und also 90% von dem Wissen haben wir im Flug nicht abrufen müssen. Erstens, wir haben sehr gute Hilfe am Boden. Das war zu den Soyuz- und Mir-Zeiten noch nicht so der Fall. Da war die Kommunikation noch sehr beschränkt. Aber inzwischen, nach der langen Zeit, die ich dann auch in Kontrollzentren meinen Kollegen, Kolleginnen oben helfen konnte, weiß ich, dass eine wichtige Komponente immer ist, wann muss ich fragen? Wann muss ich mich der Teamkompetenz sozusagen vergewissern, die am Boden vorhanden ist? Die werden dann schon die richtigen Expertinnen und Experten an die Konsole holen, um die Antwort rauszufinden. Also nicht allein fummeln, sondern wirklich dann auch die Frage, die entscheidende Frage nach unten geht. Das andere ist natürlich, dass man sich die Ausnahmen gemerkt hat. Also das russische Training war sehr stark darauf konzentriert, wirklich auch die Innereien der Geräte kennenzulernen und die Schaltwege etc. Das waren aber bestimmte Prinzipien, die man relativ schnell verinnerlicht hatte, wie die Elektronik da funktionierte und ähnliches. Aber dann wurden wir auf die Ausnahmen aufmerksam gemacht, dass man ein Schaltpult andersrum montiert war gegenüber der gewöhnlichen Orientierung. Und die wurden natürlich gerade in der Prüfung abgefragt. Und wenn man da sicher war, dann hatte man schon mal die Hälfte der Miete drin.
Wenn ich da auch mal von mir erzählen darf, also ich habe das auch im Studium mit am meisten gelernt, ist diese Teamarbeit. Also man kann nicht immer alles wissen, sondern man muss wissen, wen man fragen kann.
Da kann ich nur zustimmen, ja.
so in etwa, wie Sie von der Weltraumstation dann unten auf die Basisstation telefoniert haben, habe ich dann vielleicht den Kommilitonen angerufen. Herr Ewald, wir kommen jetzt langsam schon leider entgegen dem Ende dieser Folge. Wahnsinnig spannend. Auch hier hätte ich mich wieder noch Stunden mit Ihnen unterhalten können. Kann man ja auch sehr, sehr philosophisch abdriften. Aber um das Ganze vielleicht nochmal abzurunden, habe ich eine letzte Aufgabe für Sie. Ich hätte gerne, dass Sie Ihre Zeit an der Uni Köln in 3 Worten zusammenfassen.
Naja, also wenn ich das zusammenfasse, Mönchengladbach ist jetzt nicht der Hort weltpolitischer Bewegungen und Politik wurde da über Jahre eigentlich relativ im Konsens auch der großen Parteien betrieben, wobei dann eine Partei die Nase immer vorn hatte. Das humanistische Gymnasium war jetzt auch nicht der Ort, wo große gesellschaftliche Konflikte ausgetragen wurden. Dann kam ich nach Köln und da war die Diversität, wie auch immer, Diversifizierung war doch schon wesentlich höher. Also ich würde sagen, der Beginn des Studiums war mein Sprung ins Realleben. Der Sprung ins Realleben ist eigentlich das, wo ich am meisten dann auch am Anfang nachziehen musste und lernen musste, dass Biografien sehr unterschiedlich sein können.
Wunderschöne Abschlussworte. Herr Ewald, vielen herzlichen Dank, dass Sie bei uns waren. Es hat mir großartigen Spaß gemacht.
Ja, noch ein Wort an alle Covid- und Corona-geschädigten Studierenden. Also das tut einem ja von Herzen leid, dass man genau diese Nebenkomponenten des Studiums heute sich sehr mühsam und nur sehr stückhaft erarbeiten kann. Also gerade das studentische Leben, das Umgehen mit anderen, das sind ja genau die Punkte, wo Covid reinhaut. Und wir hoffen alle, dass das wieder zumindest in diesem Teil zum Normalen zurückkehrt. Ich finde das nicht so schlimm, wenn dann die eine oder andere Vorlesung demnächst auch wieder online stattfindet. Das erweitert auch den Kreis derjenigen, die man zu so einer Vorlesung dann dazu rufen kann. Aber die studentischen Kontakte, die Arbeitsgruppenkontakte, das Lernen auch anderer Methoden und anderer Lebensläufe, das sollte so schnell wie möglich wiederhergestellt werden.
Reinhold Ewald, vielen herzlichen Dank von Herzen, dass Sie bei uns waren. Alles Gute und bis bald.
Gerne.
Professor Reinhold Ewald war das hier im Gespräch für unseren Köln-Alumni-Podcast in der 6. Folge. Es hat mir großen Spaß gemacht und ich hoffe, ihr hattet auch Spaß. Vielen Dank, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, fürs Einschalten. Schön, dass ihr mit dabei seid. Ihr dürft sehr, sehr gerne ein Abonnement bei unserem Kanal dalassen. Das lohnt sich in jedem Fall, denn wir haben weitere Folgen in der Pipeline mit hochinteressanten Gästen, die noch auf euch zukommen. Also drückt auf das kleine Knöpfchen, wo Folgen oder Abonnieren draufsteht. Das kostet nichts und es wird sich lohnen. Außerdem kann ich euch nur sehr ans Herz legen, mal auf kölnalumni.de vorbeizuschauen. Da findet ihr noch viel mehr interessante Persönlichkeiten und Geschichten. Einfach mal durchklicken und, wer es noch nicht getan hat, gerne bei unserem Netzwerk registrieren. Wir hören uns dann beim nächsten Mal. Ich wünsche euch alles Gute. Bleibt gesund, passt auf euch auf und wir hören uns beim nächsten Mal wieder, wenn es heißt, hier sprechen kluge Köpfe.